Samadhi. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt aus der Reihe Der edle achtfältige Pfad. Samadhi, zielgerichtete Vertiefung. Heute also zum letzten Glied des edlen achtfältigen Pfades zu Samadhi. Samadhi wird meist mit Meditation übersetzt. Konzentration wäre möglicherweise eine korrektere Übersetzung. Hier habe ich Vertiefung gewählt. Ich hätte auch den Begriff Versenkung verwenden können. Ich habe übrigens hier vor einem halben Jahr schon einmal einen Vortrag mit dem Titel Samadhi gehalten. Damals ging es um den Schritt von Samadhi auf dem zwölfgliedrigen Pfad zur Erleuchtung, dem Spiralpfad. Heute also um Samadhi im Rahmen des edlen achtfältigen Pfades. Und ebenso wie der dreifache Pfad, der edle achtfältige Pfad und der zwölfgliedrige Spiralpfad nur verschiedene Modelle sind, die eine Wirklichkeit des Erleuchtungsstrebens, des spirituellen Wachstums darzustellen, die aber alle ihre Berechtigung haben, denn sie nähern sich der Realität auf verschiedene Art an und zeigen uns somit diese Realität unter verschiedenen Aspekten. Und ebenso ist auch dieser Vortrag über Samadhi von meinem letzten Vortrag verschieden. Er zeigt andere Aspekte auf. Für manchen ist er dadurch vielleicht hilfreicher oder aber eine nützliche Ergänzung. Zunächst einmal fällt auf, dass Samasamadhi im edlen achtfältigen Pfad an achter und damit letzter Stelle steht. Umgekehrt ist es das, was die Menschen am Buddhismus meist als erstes anspricht, oder auch das, was die Menschen anspricht, die noch gar nicht wissen, was Buddhismus ist und ihn daher auch nicht suchen. Das ist auch der Grund, warum diese Einrichtung hier Meditation am Obermarkt heißt und nicht der achtspurige Pfad am Obermarkt. Dass Samasamadhi an letzter Stelle in dieser Aufzählung steht, hat meiner Meinung nach den Sinn darin, dass Samasamadhi, vollkommene Vertiefung, die Königsdisziplin ist. Der vielleicht schwierigste Teil des Pfades, aber eben ein notwendiger Teil. Auch in der knappen Darlegung des dreifachen Pfades wird Samadhi erwähnt. Es ist dies der Pfad aus Shila, Samadhi, Pranya, aus Ethik, Meditation und Weisheit. Und in dieser Darlegung des Pfades wird deutlich, was das Ziel ist, Pranya, Weisheit, nicht zu verwechseln mit Wissen. Vollkommene Weisheit ist gleichbedeutend mit Erleuchtung, mit Verwirklichung, mit Buddhaschaft. Die Basis hierfür ist aber Shila, Ethik. Und der Pfad führt unweigerlich über Samadhi, Meditation, Konzentration, Vertiefung. Heute wollen wir etwas mehr Verständnis davon bekommen, was das eigentlich ist, Samadhi, Meditation. In der indischen Kosmologie und insbesondere im Buddhismus spricht man von drei Welten, drei Loka. Wir könnten vielleicht verständlicher von drei Ebenen der Realität sprechen. Die unterste dieser drei Ebenen ist Kamaloka, die Welt sinnlichen Erlebens. Ganz augenscheinlich befinden wir uns in dieser Welt, unabhängig davon, in welchem Bewusstseinszustand wir gerade sind. Alle sechs Sphären des Lebensrades, von der die menschliche Sphäre nur eine ist, und die Bewusstseinszuständen entsprechen, gehören dem Kamaloka, der Sinnenwelt, an. Oberhalb dieser Ebene gibt es Rupaloka, die feinkörperliche Welt, und dann noch Arupaloka, die unkörperliche Welt. Und in Samadhi erleben wir uns aus der Sinnenwelt, aus dem Kamaloka, in das Rupaloka oder in das Arupaloka aufsteigen. Wobei letzteres für das Erleuchtungsstreben nicht wichtig ist. Wenn wir also in Samadhi sind, und ich meine hier wirklich Samadhi, nicht irgendwelche mehr oder weniger dilettantischen Meditationsversuche, dann sind wir in Rupa Loka, in Dhyanas, in meditativen Vertiefungszuständen. Laut Sangharakshita, dem Gründer der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, lässt sich das erste Dhyana, die erste Vertiefungsstufe des Rupa Loka, für einen Meditierenden in einigen Wochen oder Monaten erreichen. Ich möchte hinzufügen, wenn die Bedingungen dazu gegeben sind. Ich selbst habe 1992 mit Meditation angefangen. Aber erst seit meinem ersten Retreat bei Triratna, Ostern 1996, habe ich eine regelmäßige tägliche Meditationspraxis mit unseren beiden Meditationstechniken, den Vergegenwärtigungen des Atems und der Metta-Bhavana. Und tatsächlich habe ich ein halbes Jahr später meine erste Dhyana-Erfahrung gehabt. Allerdings hatte ich auch die Bedingungen dafür geschaffen. Zu diesen Bedingungen gehörte tägliche Meditation, tägliches Dharma-Studium, 2 Meditationsretreats, eine aktive körperliche Beschäftigung mit dem Dharma, indem ich einen Tempel baute, eine wöchentliche Puja-Praxis. Und die Tatsache, dass ich bereits im Vorjahr alle meine politischen Ämter abgegeben hatte und ebenso meine berufliche Tätigkeit stark eingeschränkt hatte. Ich hatte bereits damals die 3-Tage-Woche für mich realisiert. Außerdem trat diese erste Dhyana-Erfahrung im Rahmen einer 9-tägigen Einzelklausur auf, wobei mein tägliches intensives Meditations- und Übungsprogramm von morgens um 5 bis abends 23 Uhr ging. Ich will nur nicht behaupten, dass alles dies bei jedem genauso sein muss. Natürlich nicht. Ich beschreibe nur, wie es bei mir war. Und zeige damit auf, was Sangharakshita vermutlich in etwa meint, wenn er sagt, dies könne in einigen Wochen bis einigen Monaten erreicht werden. Und was ist nun dieses erste Dhyana? Es ist die Stufe der Integration, wobei sowohl horizontale Integration, das heißt die Integration der verschiedenen Elemente des bewussten Geistes, als auch vertikale Integration, also die Integration der unterschiedlichen, häufig einander widerstrebenden Elemente des unbewussten Geistes, gemeint sind. Sangharakshita bezeichnet diese Ebene als das wahrhaft menschliche Stadium. Man kann Dhyana, meditative Vertiefung, auch als natürlichen Zustand des Geistes, der unabgelenkten Achtsamkeit bezeichnen. Also immer dann, wenn die 5 groben und die 3 subtilen Meditationshindernisse nicht am Wirken sind. Wenn euch das alles etwas zu nebulös erscheint, dann möchte ich es etwas handfester darstellen. Im ersten Dhyana sind 5 Faktoren am Wirken. Erstens Vitakka, das heißt Ausrichten des Geistes auf das Meditationsobjekt. Zweitens Vichara, das heißt Beständigkeit in der Betrachtung des Objektes. Drittens Piti, Verzückung, Begeisterung, ekstatische Freude. Viertens Sukha, Glückseligkeit. Fünftens Chit Ekagata, einspitzige Ausrichtung des Geistes auf das Objekt und nichts als das Objekt. Das also sind die 5 Dhyana-Faktoren. Und dazu die Abwesenheit aller 5 groben Hindernisse. Als das sind sinnliches Verlangen, Abneigung, Unentschlossenheit, Mattigkeit, Unruhe und auch der subtilen Hindernisse. Außerdem sollten alle diese Faktoren voll entwickelt sein, eine gewisse Zeit anhalten. Ich würde als Minimum etwa eine Viertelstunde ansetzen. Wenn also eure Meditation irgendwann einmal dieser Beschreibung entsprochen hat, dann dürftet ihr dabei im ersten Dhyana gewesen sein. Ich glaube, wir haben eigentlich genug damit zu tun, das zu reflektieren. Ich möchte aber dennoch auf die anderen 3 Dhyanas des Rupa Loka kurz eingehen. Das zweite Rupa Dhyana ist das Stadium der Inspiration. Hier befinden wir uns in einer künstlerischen Ebene, Wir sind in Kontakt mit etwas, was in der europäischen Tradition als Musen bezeichnet wird. In der indischen Tradition sprechen wir vom Kontakt mit Dakinis. Poetisch könnte man diese Stufe als nicht konzeptuelle Offenheit für den Ozean der Leerheit bezeichnen. In diesem Dhyana findet keinerlei Denktätigkeit mehr statt. Im dritten Rupa Dhyana versiegt diese äußere Quelle der Inspiration, also dieser Kontakt mit Musen oder Dakinis, und uns eröffnet sich stattdessen ein inneres Kraftfeld. Wir befinden uns damit auf der Stufe der Mystiker. Der oben erwähnte Faktor von Piti, von Verzückung, ist auf dieser Stufe erloschen, da unser Empfinden verfeinert ist. Hier treten mitunter auch bereits paranormale Phänomene auf, wie Telepathie, Hellsehen, Erinnerungen an frühere Leben etc., aber das ist gar nicht so wichtig. Typischer jedoch sind diese Erfahrungen übrigens auf der Stufe des vierten Dhyanas, einer Stufe von Ausstrahlung, man könnte auch sagen, der Stufe des Magiers. In diesem Zustand ist auch die Empfindung der Glückseligkeit erloschen. Stattdessen ist eine höhere Geistesqualität aufgestiegen, die man als Upekkha bezeichnet. Gleichmut. Und die gekennzeichnet ist für ein völliges Verständnis, für abhängiges Entstehen. Was kommt wovon? So musste es geschehen aufgrund dieser Bedingungen. dieser Stufe sind wir auf einer Ebene von nicht mehr Parteilichkeit, aufgrund tiefen Verstehens jenseits jeder Konzeptualität. Wenn all dies vielleicht als tolle, fremde, ferne Ziele erscheint, so möchte ich dem widersprechen. Das sind gar keine Ziele. Jedenfalls keine Ziele im Sinne des Dharma. Denn alle diese Dhyanas sind vergänglich. Der Buddha hat vor seiner Erleuchtung nicht nur diese vier Rupa-Dhyanas geübt und gemeistert, sondern auch noch die vier Dhyanas der unkörperlichen Sphäre und musste feststellen, all dies führt nicht zur Erleuchtung. Diese Dhyanas sind nur vorübergehende Zuständnisse. Ist das Dhyana vorbei, so ist man wieder zurück im Kamaloka, in einem Bereich, in dem Verlangen, Abneigung und Verblendung unser Handeln bestimmen. Allerdings sind die vier beschriebenen Rupa-Dhyanas die Basis, auf der man aufbauen kann. Alle diese Dhyanas gehören zum Bereich der Shamatha-Meditation, also dem Bereich, der der Entfaltung von Geistesruhe dient. Höchste Geistesruhe, dann, wenn Upekkha vorherrscht. Erleuchtung kann jedoch nur erreicht werden durch Vipassana-Meditation, durch Einsichtspraktiken. Das heißt nun nicht, dass all diese Meditationen müßig wäre. Weit gefehlt, die vier Rupa-Dhyanas sind die Grundlage für Integration, für Verfeinerung, für Läuterung. In Abhängigkeit wovon Vipassana, nämlich Einsicht in die Natur der Realität, entstehen kann. Vipassana führt auf dieser Basis zur Einsicht in Paticca-Samuppada, in Entstehen in Abhängigkeit, zur Einsicht in die drei Lakshanas, in Unvollkommenheit, in Unbeständigkeit und Wesenslosigkeit. Dabei muss nochmals betont werden, dass es nicht reicht, diese Dinge intellektuell zu verstehen. Sie müssen vielmehr in Meditation, in Dhyana, gedankenfrei geschaut werden, damit wir sie wirklich verwirklichen, damit wir sie uns zu eigen machen. Es gibt aber noch eine zweite Gefahr neben diesem reinen Intellektualismus. Der besteht darin, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Manche Lehrer betonen einseitig Vipassana, bevor die Basis durch Shamatha gelegt wurde. Zu diesen Lehrern gehören Thich Nhat Hanh, Ole Nidal und teilweise auch Goenka. Demgegenüber ist es eine im Buddhismus weitgehend akzeptierte Auffassung, dass man eine höhere Stufe nicht vollenden kann, bevor man nicht die niedere vollendet hat. Das heißt nicht, dass auf dem Pfad der unregelmäßigen Schritte nicht gewisse Erfolge erzielt werden können. Es besteht jedoch gerade, wenn Vipassana-Techniken angewendet werden, ohne ausreichende Shamatha-Grundlage, die Gefahr von psychischer Schädigung bis hin zum Suizid. Man muss allerdings sagen, dass der Pfad der unregelmäßigen Schritte, also alles Mögliche einmal auszuprobieren, unserer modernen westlichen Herangehensweise entspricht. Das ist in der Regel auch nicht schlimm. Entscheidend ist aber, dass wir erkennen, wenn wir den Pfad wirklich gehen wollen, egal, ob wir den Pfad als den dreifachen, den edlen achtfältigen Pfad oder den Spiralpfad ansehen, dass wir dann, wenn wir das wirklich wollen, den Pfad der unregelmäßigen Schritte verlassen und auf den Pfad der regelmäßigen Schritte wechseln müssen. Und so können wir uns in 4 Stufen weiterentwickeln. Erstens, dem Stadium der Integration, sowohl horizontal bewusst als auch vertikal unbewusst. Dem dienen Achtsamkeitsübungen wie die Körperachtsamkeit oder die Vergegenwärtigung des Atems. Zweitens, dem Stadium der Emotion. Dem dient zunächst die Metta-Bhavana, später können die anderen Brahma-Viharas dazukommen. Wir arbeiten hier parallel, hier heißt bei Meditation an Obermarkt und generell bei Triratna, wir arbeiten hier parallel an den ersten beiden Stadien. Das dritte Stadium ist spiritueller Tod. Und das gehört in den Bereich von Vipassana. Hier geht es um die Überwindung der Subjekt-Objekt-Dualität. Viertens, Stadium der spirituellen Wiedergeburt, also das Entstehen des Neuen, nachdem jegliche Anhaftung an das Selbst aufgegeben wurde. Hierzu dient unter anderem die Buddha Anusati, eine Meditationsübung, die Vergegenwärtigung des Buddha genannt wird, worauf wir unter anderem in unserem Reflexionskurs hinarbeiten. Und wenn euch das jetzt alles zu kompliziert war, liebe Leute, und ich weiß, dieser Vortrag war kompliziert, dann empfehle ich meine Vortragsreihe Meditation. In der Vortragsreihe Meditation werden alle diese Dinge gründlich, Schritt für Schritt, auf einem niederen Level, auf einem für uns zugänglichen Level dargestellt werden.